Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Christine Meierhofer.
Und ich bin Matthias Auer.
Uns beide kennt ihr schon. Bei uns zu Gast ist heute außerdem Gerhard Christiner von der APG, der Austrian Power Grid, also dem Betreiber des überregionalen österreichischen Stromnetzes. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Ja, und wie jede Folge beginnen wir auch diese mit einem kleinen Mitbringsel.
Matthias, du hast was mitgebracht, ja?
Ich habe was mitgebracht, ich muss es suchen, ja. Es ist relativ viel. Zuerst das hier, die Frage, was mag das sein?
Ein kleines Schüsselchen.
Es schaut sehr gesund aus. Ich tippe auf irgendwie Müsli und Proteinpulver.
Ich sage Hamsterfutter.
Okay, es gibt das auch in einer Erweiterung, Moment.
Wie ist das?
So schaut es dann fertig aus. Ihr müsst es nicht essen. Ich sag's gleich, aber ihr dürft es essen, wenn ihr wollt.
Es riecht ein bisschen wie so Fertigbackerlsuppe. Na, ich koste halt.
Wir dürfen es kosten.
Ja, ja, es ist giftig ist es definitiv nicht. Ich gebe einen Tipp, es liegt jetzt schon eine Weile im Keller.
ich hab einen Verdacht, Entschuldigung.
Gesund, schaut sehr gesund, aber sehr geschmackig.
Ja, naja, mir schmeckt es nicht so gut, gebe ich zu. Ich glaube, das ist so ein Notfallsessen für wenn. Das ist so ein Notfallsessen
eine
für.
Blackout.
Ja, naja, natürlich ist es für Blackout. Es ist aus meinem persönlichen Sicherheitsvorrat. Es heißt sogar so: Sicherheitsvorrat. Es liegt schon 10 Jahre im Keller, es hält noch bis 2034.
Jetzt nicht mehr.
Es ist aber auch der erste Test. Genau, ihr habt alles richtig erraten. Es ist die private Blackout-Vorsorge, die möglicherweise jeder von uns braucht oder auch nicht. Darüber werden wir auch kurz sprechen. Und das bringt uns ein bisschen zu dem Thema, warum wir Sie auch eingeladen haben. Es gab ja jetzt mittlerweile vor 2 Wochen einen sehr großflächigen Stromausfall. Blackout in Spanien, Portugal, Teilen Frankreichs.
Bevor wir aber diesen konkreten Fall uns anschauen, vielleicht besprechen wir mal ganz generell, wie eigentlich ein Stromnetz funktioniert, beziehungsweise was eben dann passiert, wenn es auf einmal nicht mehr funktioniert.
Ja, ein Stromnetz ist ja nie für sich alleine zu betrachten, sondern es ist ja ein Stromsystem und dieses Stromsystem besteht im Wesentlichen aus den Kraftwerken, aus der Erzeugungsseite, aus den Stromnetzen, die den Strom dann zu den Kunden bringen und den Abnehmer, sprich den Stromkunden. Und ich glaube, die ganz große Herausforderung ist, erstens einmal, es muss immer ausreichend Strom produziert werden, dass genau das gedeckt werden kann, was verbraucht werden soll in der Sekunde. Und dazwischen brauchst du dann eine Strominfrastruktur, die auch in der Lage ist, diesen Strom, wo immer er produziert wird, in Österreich oder in Europa, auch zu den Kunden zu transportieren. Und wenn das stimmig ist und alles abgestimmt ist, dann ist auch ganz wesentlicher Qualitätsindikator gegeben, das ist nämlich die Frequenz. Nämlich genau dann, wenn Erzeugung gleich Verbrauch ist und das in jeder Sekunde, dann haben wir 50 Hertz in unserer Steckdose. Das ist so der echte Qualitätsindikator der Stromversorgung. Und dann haben wir eine sichere Stromversorgung.
Und was kann jetzt alles dazu führen, dass diese Frequenz abfällt oder zu stark ansteigt und dann eben Probleme verursacht?
Ja, man muss sich die Frequenz vorstellen, wie wenn ich mit dem Rad fahre in der Ebene und ich trete konstant eine gewisse Frequenz, damit ich gerade dahin fahren kann. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Frequenz konstant ist, weil schon 200 Millihertz Abweichung reichen, um das System mehr oder weniger außer Tritt zu bringen. Und man kann sich das dann so vorstellen, würde man fahren und das kommt unerwartet ein Berg, dann sinkt normalerweise bei gleicher Kraftanstrengung die Frequenz ab, weil es wird ja schwieriger. Ja? Das heißt, ich muss mehr Kraft aufwenden. Ähnliches ist, wenn auf einmal das bergab geht, dann brauche ich weniger Kraft und die Trittfrequenz wird schneller. Das heißt, und jetzt geht es darum, so ähnlich ist es im Stromsystem, wenn Kraftwerke vom Netz gehen, unerwartet, dann fehlt einfach Kraft, Leistung im System und die Frequenz sinkt ab. Das heißt, das muss man sofort ausgleichen, da greifen sofort entsprechende Regelmechanismen im System und versuchen das zu stabilisieren. Ähnlich ist es, wenn zu viel Verbrauch da ist und dem keine Erzeugung gegenübersteht, dann auch dann sinkt die Frequenz ab. Das heißt, auch da braucht sofort wieder Kraftwerke, die hier stabilisierend eingreifen. Und das ist die große Kunst im Stromsystem, nachdem wir jetzt speziell in dieser Transformation immer mehr Erneuerbare, die nicht genau zu prognostizieren sind, auch im Haushaltsbereich immer mehr Kunden haben, wo man nicht genau weiß, was braucht er denn wirklich, weil er hat jetzt eine PV-Anlage am Dach, ist die gerade in Betrieb oder hat die gerade ausreichend Sonnenstrom zur Verfügung. Das sind alles Parameter, die etwas Volatilität, wie wir sagen, ins System bringen. Sprich, nicht genau Vorhersehbarkeit. Und das auszugleichen ist die Herausforderung und das macht das ganze System etwas volatiler, flexibler und hier müssen wir entsprechend aufpassen, dass wir auch hier die Stabilität wahren.
Also da gibt es irgendwie ganz viele Herausforderungen, die sich aktuell stellen. Schauen wir mal jetzt nach Spanien. Da gibt es jetzt einen ersten Bericht, der nahelegt, dass dieses Blackout mit sehr großen PV-Anlagen zusammenhängt. Was weiß man jetzt schon Konkretes?
Also in Wirklichkeit, man kennt den Schadensablauf. Also man weiß genau, was passiert ist in diesen Sekunden, wo es zum Blackout gekommen ist. Was man leider noch nicht weiß, ist, was war wirklich der Auslöser. Also was wir schon sagen können ist, es ist anders als bei allen Störungen, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Da war es meistens die Überlastung einer Stromleitung, die dann zu einer Kettenreaktion geführt hat, wo andere Leitungen dann in Folge überlastet wurden. Die haben sich abgeschaltet und dann hat es mehr oder weniger Risse im Stromnetz gegeben, wie wir sagen, Teilgebiete, die sich getrennt haben. Das ist hier in der Form nicht passiert, sondern hier ist aus irgendeinem Grund, und den weiß man wirklich noch nicht genau, hat sich unerwarteterweise Erzeugung, sprich Kraftwerke vom Netz getrennt. Und die haben dann genau zu einem Abfall der Frequenz geführt, weil eben nicht ausreichend Erzeugung da war, ist die Frequenz etwas abgesunken und innerhalb weniger Sekunden ist dann der nächste Ausfall gekommen, also es haben sich wieder Kraftwerke vom Netz getrennt und dann ist es sozusagen in einen Kollaps gegangen, also dann hat das Stromsystem de facto sich nicht mehr stabilisieren können, weil zu wenig Erzeugung da war, auch die Reserven haben nicht mehr gereicht und dann ist mehr oder weniger das Blackout passiert. Und das Ganze ist jetzt, man sagt, die wirklichen tragischen Sekunden waren innerhalb von 4-5 Sekunden, aber der gesamte Prozess bis zum totalen Blackout waren circa vom ersten Auslöser circa 20 Sekunden.
Es hat ganz früh nach dem Blackout Spekulationen gegeben. Du hast das eh schon angedeutet, dass eben der hohe Anteil an Solarenergie, der auch in dem Moment Spanien zum Beispiel versorgt hat, ein Mitauslöser sein könnte. Also dass zum Beispiel eine Überproduktion da war und es so zu einer Überlastung gekommen ist. Kann man das jetzt schon in irgendeiner Form verifizieren oder nicht? Es gibt ja zudem auch diesen Verdacht, dass es dann letztlich zu einer Überlastung eines Umspannwerks gekommen wäre. Was hat das dann letztlich mit den vielen, vielen PV-Anlagen, die in Spanien ausgebaut wurden, zu tun?
Also man muss einmal sagen, energiebilanztechnisch war Spanien zum Zeitpunkt des Blackouts Exporteur. Man hat circa knapp, glaube ich, 2.500-3.000 MW exportiert, einerseits Richtung Frankreich, andererseits Richtung Portugal und sogar Richtung Marokko. Also Spanien war gut versorgt, hat sogar exportiert. Dass die Erneuerbaren jetzt wirklich schuldhaft sind an diesem Blackout, das kann niemand beweisen und das würde ich jetzt auch einmal vom Tisch wischen, sondern es ist wirklich ganz entscheidend zu mal überlegen, warum haben sich einfach Erzeugungseinheiten vom Netz getrennt. Das ist der erste große Punkt. Der zweite Aspekt, der natürlich als Vermutung im Raum steht, ist, wir haben mit den Erneuerbaren oder neuen Erneuerbaren, speziell mit Photovoltaik, aber auch mit Windenergie, Anlagen am Netz, die keine Schwungmasse mehr haben. Also wir in Österreich beispielsweise haben durch die Donaukraftwerke, durch die Pumpspeicherkraftwerke, haben wir sogenannte Schwungmasse, das heißt die großen Generatoren an diesen Kraftwerken, die haben auch eine gewisse Trägheit, wie wir sagen. Das heißt, wenn da mal irgendwas passiert, dann drehen sie die doch weiter und haben schon eine gewisse Zeit, bis sie sich wirklich einbremsen und sozusagen dann vom Netz gehen. Das ist bei Photovoltaik und Windenergie dann anders, speziell der älteren Generation. Die haben ja Selbstschutzlevels eingestellt, wo sie sich dann selbst vom Netz nehmen. Und jetzt ist die Frage, was wurde dort verbaut? Wie alt sind diese Anlagen, speziell die Photovoltaik, aber auch die Windräder? Die neuen Anlagen müssen das schon können, die dürfen sich nicht mehr automatisch abschalten. Aber ältere Anlagen möglicherweise haben noch nicht diese Technologie eingebaut, dass sie eben frequenzstützend oder auch spannungsstützend sein müssen. Und das kann dann schon sein, dass hier bei gewissen Frequenzabfällen oder auch bei gewissen Spannungseinbrüchen oder auch Spannungsanhebungen sich diese Anlagen auch automatisch vom Netz abgeschaltet haben und dann Mitverursacher sind, dass sich eben das System nicht mehr in sich gefangen hat.
Was ist jetzt eigentlich, wenn es wie zuletzt zu so einem Blackout kommt? Wie fährt man das ganze System wieder hoch?
Ja, das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Also das ist nicht so, wie viele vielleicht meinen, man geht zum Lichtschalter und schaltet das Stromsystem wieder an, sondern ganz im Gegenteil. Der erste Schritt ist, man muss einmal das System in einen definierten Zustand bringen. Das heißt, man muss dann alle Leistungsschalter, also das sind jene Schalter, mit denen man Stromnetze auch schaltet, wenn sie in Betrieb sind, einmal in einen definierten Ausgangszustand bringen. Da gibt es sicher einen Plan auch in Spanien. Die haben diesen Plan einmal entsprechend auch befolgt und haben das System in einen definierten Zustand gefahren. Und dann beginnt man mit dem Netzwiederaufbau. Und für den Netzwiederaufbau braucht es mal in erster Linie entweder Kraftwerke, die ohne Strom starten können. Das sind sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke. Oder aber es gibt in den Nachbarländern noch Strom. Das heißt, wir sagen, wir schalten dann Spannung weiter. Und glücklicherweise war sowohl in Marokko als auch in Frankreich noch Strom anstehend an den spanischen Grenzen. Und im ersten Schritt wurden eben die Verbindungsleitungen zu diesen Ländern wieder in Betrieb genommen, damit man also auch wieder Strom aus dem Nachbarland beziehen kann. Und dann, wie wir sagen, wird das entsprechend fortgeschalten. Sie müssen sich das so vorstellen wie eine alten Balkenwaage. Auf der einen Seite ist die Erzeugung, auf der anderen Seite ist der Verbrauch. Und das Ganze muss immer im Gleichgewicht sein. Das heißt, Sie fahren ein Kraftwerk hoch und müssen im gleichen Umfang Verbraucher mitnehmen, damit es in Balance bleibt. Und wenn es einmal sich stabilisiert in einer sogenannten Insel, wie wir sagen, geht es darum, diese Insel schrittweise zu erweitern und sozusagen eine Region oder einen Bezirk nach dem anderen wieder zuzuschalten und auch die Erzeugung hochzufahren, neue Kraftwerke dazuzunehmen, sodass sich das immer stärker stabilisiert und im Idealfall dann halt in möglichst absehbarer Zeit man das ganze Land wieder mit Strom versorgen kann. In Spanien hat das, glaube ich, zwischen 12 und 24 Stunden gedauert circa, bis alle wieder mit Strom versorgt werden. Das sehen auch wir so in Österreich. Auch das wäre der Zeitrahmen, den wir brauchen würden, um unser Netz wieder aufzubauen.
Und wenn es jetzt die Nachbarländer nicht gegeben hätte oder vielleicht tatsächlich ein europaweiter Blackout mal da wäre, wie würde ein Land wie Spanien dann, also was wären dort schwarzstartfähige Kraftwerke?
Ja, die Spanier haben auch Pumpspeicherkraftwerke, ähnlich wie wir. Das sind natürlich ideale Kraftwerksvoraussetzungen, um hier mit schwarzstartfähigen Kraftwerken zu starten. Die brauchen Sondereinheiten, diese Kraftwerke, Batteriesätze und so weiter, damit sie halt entsprechend starten können und Strom produzieren können. Wir haben auch als APG solche Kraftwerke in Österreich unter Vertrag. Und jedes Land ist angehalten, solche Kraftwerke unter Vertrag zu nehmen, das auch immer wieder zu testen, also wirklich real zu testen. Das machen auch wir in Österreich und auch dann zu probieren, ob das funktioniert. Und so bauen wir dann das Netz. Alle nationalen Staaten müssen das in der Form vorhalten und bauen das Netz dann wieder auf.
Wie lange wird es denn dauern, bis man tatsächlich genau weiß, was passiert ist?
Also man muss sich das vorstellen, wir sind als APG in der ehrenvollen Aufgabe hier, den Vorsitz dieser Expertengruppe zu leiten, also wo es um die Aufarbeitung dieses spanischen Blackouts auf europäischer Ebene geht. Und man ist jetzt einmal dabei, hier wirklich Unmengen von Daten auszuwerten und aufzubereiten. Das sind einerseits die typischen SCADA-Daten, also alle Daten, die im Netz verfügbar sind. Wir besorgen auch alle Daten, die bei den Kraftwerken direkt verfügbar werden. Das sind Millionen von Daten. Man muss auch dann schauen, dass der Zeitstempel genau passt, dass man wirklich Zeitpunkt mit Zeitpunkt vergleicht, also dass das alles passt, um einfach drauf zu kommen, wo ist der wirkliche Trigger, der Auslöser dieser Abschaltung von den ersten Kraftwerken. Um das geht es jetzt eigentlich. Wie gesagt, der Fehlerverlauf ist mir mittlerweile klar. Mhm. Es geht nur noch darum, detailliert zu schauen, welche Kraftwerke waren weg. Aber der erste Auslöser, warum der passiert ist, das ist noch immer unklar. Und an dem sucht man es. Ist wie eine Blackbox, die man auswertet bei einem Flugzeugabsturz.
Jetzt hat dieses Blackout auch in Österreich ganz viele Menschen brennend interessiert. Sie haben es vorhin schon gesagt, es gibt ja auch in Österreich viele Herausforderungen, die sich dem Stromnetz stellen bei der Transformation. Der Strombedarf, der wird sich verdoppeln in den kommenden Jahren. Was für Herausforderungen hat da das Stromnetz ganz konkret?
Ja, das Stromnetz ist mehr oder weniger die Logistikinfrastruktur, um den erneuerbaren Strom, den wir in Zukunft haben werden, in einem sehr großen Umfang, einerseits in Österreich, aber auch in Europa zu verteilen, dorthin zu bringen, wo er verbraucht wird. Und was die ganz große neue Herausforderung ist, wir werden Zeiten sehen und sehen das jetzt schon, wo wir teilweise massive Überschüsse produzieren, speziell in den Mittagsstunden durch die hohe BV-Erzeugung. Und da geht es dann darum, die idealen Speichermöglichkeiten zu finden, um diese Überschüsse auch zu verspeichern und dann wieder nutzen zu können in den Nachtstunden, Abendstunden, wenn eben keine Sonne da ist oder wenn eben auch vielleicht kein Wind da ist. Und das alles zu managen, jetzt zu planen, möglichst effizient zu planen, das ist die ganz, ganz große Herausforderung, vor der wir stehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist uns in Österreich bis jetzt nicht so gelungen.
Woran liegt das?
Ja, ich glaube, das Problem ist einfach dahin zu sehen, dass diese Energietransformation, Energiewende, wie man sie benennen, eigentlich keine Koordinierung hat, keine wirkliche. Das ist jetzt für den Laien vielleicht nicht ganz verständlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, wir leben in einem System, das auf der einen Seite Marktakteure hat, das sind die Kraftwerke, die eben rein nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten planen, betrieben werden, sich also ausgebaut werden. Auf der anderen Seite das Netz, das ein natürliches Monopol ist, das aber wieder davon lebt, beim Ausbau die Informationen zu haben, was passiert auf der Kraftwerksseite, beziehungsweise was passiert auf der Verbraucherseite bei den Kunden. Und diese Informationen aus einem wettbewerblichen Bereich zu bekommen, seriös, über viele Jahre im Vorhinein zu wissen, wohin geht die Reise auf der Erzeugungsseite und was passiert genau auf der Verbraucherseite, das passt eigentlich nicht ganz zusammen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist eben die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, aber im Sinne einer volkswirtschaftlichen Entwicklung, einer effizienten. Wir müssen hier, glaube ich, mehr aufeinander zugehen, mehr Klartext reden und auch mehr Koordinierung haben, weil nur dann kann das Ganze kostenminimierend geschehen. Wenn wir das nicht haben, dann bauen wir Netze aus, die möglicherweise in der einen Region zu schwach sind, weil wir eben vermuten, dass dort nur eine begrenzte Anzahl von Windrädern kommen. Oder wir bauen das Netz irgendwohin zu stark aus, weil halt vielleicht der Kunde, der uns gesagt hat, der den Bezug in der Zukunft haben, gar nicht mehr da ist, in einer Transformation, die wir jetzt haben. Und da braucht es, glaube ich, eine bessere Planung.
Wie sieht denn so das Idealbild eines transformierten Stromsystems aus? Also sprich, braucht es da noch konventionelle Kraftwerke? Sie haben vorher von diesen rotierenden Massen auch gesprochen, die ja das Netz stabilisieren, oder lässt sich das zum Beispiel über auch große Speicherlösungen abdecken?
Das ist, glaube ich, die große Frage, speziell das Thema Speicher. Wie viel Speicher werden wir in den nächsten Jahren bauen? Wo werden diese Speichertechnologien stehen und welche Volumen da werden sie in der Lage sein zu speichern? Also wir sind ja in Österreich in Wirklichkeit in der Transformation des Stromsystems schon sehr weit. Wir haben nahe 90% Erneuerbare im System. Das ist großartig im europäischen Vergleich. Auch haben wir den Riesenvorteil durch die Laufwasserkraft, durch die Pumpspeicherkraftwerke, die hier natürlich massiv unterstützend sind, kombiniert mit Wind und PV. Also eigentlich hat Österreich ideale Voraussetzungen, so ein erneuerbares Energiesystem zu etablieren. Unser Problem ist noch derzeit speziell im Winter. Also wir haben auch im heurigen Winter gesehen, Jänner, Februar, sogar im März, sehr starker Einsatz von den Gaskraftwerken plus hoher Import. Also da sind eben die Erneuerbaren dann nicht in dem Umfang verfügbar, wie wir sie brauchen. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren, vielleicht sogar nach Jahrzehnt, gewisse Reservekraftwerke, und es werden wirklich Reservekraftwerke sein, im Gasbereich haben werden. Man spricht ja in Deutschland auch vom Ausschreiben einer Kraftwerksreserve, die vielleicht in Zukunft dann auch mit Wasserstoff betrieben werden könnte. Das ist eine Option, aber im Grunde, glaube ich, muss eine Volkswirtschaft, die sich dann ausschließlich auf Strom de facto als Energieträger fokussiert, auch den Mut haben zu sagen, ich nutze oder behalte mir doch einige stabile, verlässliche Kraftwerksanlagen vor, speziell Gaskraftwerke, die dann auch in der Lage sind, im Falle des Falles eingeschaltet zu werden, um eben eine Blackout zu verhindern oder eben Versorgungsunterbrechungen zu verhindern. Und so gesehen, denke ich, wird es mindestens noch ein Jahrzehnt sein und vielleicht darüber hinaus, wo wir zumindest einige Reservekraftwerke in Österreich einfach als Reserve vorhalten werden.
Ist da ein bisschen die Gefahr, dass diese rationale Überlegung, so Reservekraftwerke zu behalten, instrumentalisiert wird, um der Energiewende ein bisschen abträglich entgegenzuhalten?
Ja, aber darum meine ich, muss man das ganz klar als Reservekraftwerke auch bezeichnen und man muss die dann auch so im System verankern. Wir haben ja jetzt schon als APG-Netzreservekraftwerke unter Vertrag, die wir eben genau dann einsetzen, primär wenn wir Engpässe im Stromnetz haben. In vielen europäischen Ländern entwickelt sich ein sogenannter Kapazitätsmarkt. Das heißt, dass Kraftwerke auch für das Dasein, sprich, dass sie automatisch dann da sind, wenn man sie braucht, eine gewisse Kompensation erhalten. Das ist dann ein sogenannter Leistungspreis. Ich glaube, in diese Richtung wird man sich vielleicht in Europa etwas harmonisieren müssen, weil es ist ja so wie in der Netzregelung. Also wir haben ja auch in der Regelung, sprich, wir müssen ja permanent das System auf diese 50 Hertz ausregeln. Auch da haben wir Kraftwerke unter Vertrag, Pumpspeicherkraftwerke beispielsweise, die immer wieder die Frequenz genau stabilisieren auf 50 Hertz. Und das macht man nicht nur in Österreich, sondern das ist ein europäisches System mittlerweile, wo man verteilt über ganz Europa diese Reserven vorhält. Und ähnlich könnte ich mir das vorstellen in der Kraftwerksreserve. Es muss nicht Österreich jetzt unbedingt 3, 4, 5.000 MW vorhalten, wie wir sie jetzt haben, sondern in Zukunft kann man vielleicht sagen, okay, wir in einer Region gibt es einen Wert, der ist vorzuhalten aus der empirischen Erfahrung. Es könnte sein, dass kein Wind ist, diese Dunkelflaute wie in Deutschland, keine Sonne. Wie lang kann die auftreten und wie können wir die überbrücken? Gemeinsam. Und ich glaube, diesen Weg müssen wir beschreiten, damit es möglichst kosteneffizient wieder ist und günstig gemacht werden kann.
Eins muss ich noch nachfragen. Jetzt haben Sie das vorhin so erklärt, das hat ein bisschen so gewirkt, als läge es nur an der mangelnden Information, dass man eben von Betreibern, auch vom Verbraucher, dass da keine nicht genug Transparenz gibt. Ist es nur das oder haben wir denn schon die Möglichkeiten, wenn jetzt alle diese Information da wäre, mit der Speichertechnologie das auszutarieren?
Es ist auf der einen Seite ein Informationsdefizit, aber wie gesagt, ein durchaus vielleicht auch gewolltes hin und wieder, weil eben marktwirtschaftliche Aspekte dahinter stehen. Es ist aber auch so, dass wir es nicht schaffen, aufgrund der oft zitierten langwierigen Genehmigungsverfahren und nicht abgestimmten Genehmigungsverfahren, dass wir Erzeugung, Netze und Speicher synchron ausbauen. Das wäre der Idealfall. Also da sagt man, plant irgendwo einen Windpark, eine PV-Park in einer Region, wo derzeit kein Verbrauch ist. Da muss ich mir wirklich überlegen, wohin soll dieser Strom fließen? Welche Netzinfrastruktur braucht man dazu? Kann ich vor Ort was verspeichern? Macht es Sinn, vor Ort Speicher? Und wie wird dieser Speicher auch systemdienlich betrieben? Auch das ist eine ganz entscheidende Frage. Und diese Koordinierung ist eben eigentlich nicht gegeben derzeit.
Wer wäre denn da gefragt, dieses Informationsdefizit zu beheben? Muss da der Gesetzgeber was machen?
Ich glaube, man könnte durchaus, also unser Ansatz wäre, wir haben ja in Österreich jetzt diesen österreichischen Netzinfrastrukturplan, der ist natürlich auf einer sehr hohen Flugebene angesiedelt. Man müsste wahrscheinlich doch jetzt noch einmal diese Planungen überdenken, anzupassen an die wirklichen Entwicklungen auch im Verbrauchsbereich. Wir werden aus unserer Sicht nicht diese hohen Verbrauchssteigerungen in den nächsten Jahren sehen, die angenommen wurden, diese plus 27 Terawattstunden. Derzeit sehen wir sie noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir die bis 2030 erreichen werden. Ist vielleicht auch der wirtschaftlichen Schwäche derzeit geschuldet. Und auf der anderen Seite natürlich braucht es aus meiner Sicht diese Gesetzespakete, die ja eh im Raum stehen, ein neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz, ein erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, das eigentlich die Umsetzung der RED3-Richtlinie ist. Diese Gesetzespakete sehen schon viele Maßnahmen vor, die man hier anwenden könnte, um eben hier in Summe effizienter zu werden.
Jetzt hat Österreich zum Glück schon lange keinen Blackout, keinen echten Blackout mehr erlebt. Knapp dran war man trotzdem. Und was viele Unternehmen auch jetzt so aus der Industrie immer wieder rückmelden, ist, dass es zu viel stärkeren Schwankungen eben auch kommt im Stromnetz, was dann bei hochsensiblen Maschinen Probleme verursacht. Wie hat sich denn für die APG der Aufwand verändert oder wie viel mühsamer ist es geworden, denn das Versorgungslevel stabil zu halten?
Also im Grunde, wie gesagt, wir stehen in einer ungemeinen Transformation und eigentlich ist, wenn ich zurückblicke jetzt da auf meine berufliche Laufbahn, als ich begonnen habe 1995, noch vor der Liberalisierung, ist das in keinster Weise mehr vergleichbar. Damals sind die Kraftwerke, thermische Kraftwerke, Wasserkraftwerke und Pumpspeicher, koordiniert eigentlich dem Verbrauch nachgefahren. Also man hat sich orientiert am Verhalten des Kunden und so wurden die Kraftwerke im Wesentlichen eingesetzt. Mit der Liberalisierung hat sich schon einiges verändert, weil die Kraftwerke marktorientiert eingesetzt wurden, aber noch immer waren es großteils konventionelle Kraftwerke, die sehr gut ansteuerbar waren. Jetzt sind wir eigentlich bereits in einer Situation, wo wir eigentlich dominiert sind von neuen Erneuerbaren. Das heißt, Wind und Sonne orientieren sich nicht am Verbrauch des Kunden. Das heißt, wir sind jetzt in einer Position, ein bisschen eine Hybrid-Situation. Auf der einen Seite diese volatilen neuen Erneuerbaren, die eine völlige Eigendynamik entwickeln, natürlich getrieben durch den Dargebot von Wind und Sonne. Und auf der anderen Seite der Stromkunde, der noch immer gedanklich wahrscheinlich in dieser alten Welt lebt. Und wir sind wahrscheinlich alle so, dass wir nach Hause kommen, den Lichtschalter betätigen und nicht überlegen, eigentlich ist jetzt gar keine Sonne. Wo kommt denn der Strom jetzt eigentlich her? Und wie könnte ich mit meiner Verhaltensänderung vielleicht beitragen, damit dieses System effizienter ein anderes wird. Und da spreche ich dann auch natürlich in der Thematik, wir haben sehr, sehr viel, gerade in Österreich, Heim-PV-Anlagen auf den Dächern, aber sehr, sehr wenige Heimspeicher. Das heißt, dort müssen wir jetzt ansetzen. Also ich mache zum jetzigen Zeitpunkt aus unserer Sicht kaum noch Sinn, PV-Anlagen zu fördern, weil wir bereits Überschüsse zum Mittag haben, die aber vom Kunden derzeit nicht abgegriffen werden. Wir alle wissen, wir alle sind in der Arbeit in der Mittagszeit und der Strom wird primär dann verbraucht in den Abendstunden, wenn wir dann zu Hause sind. Und da eine Verhaltensänderung zu beginnen, durchaus auch intelligente Systeme einzuplanen, und das geht. Also wir haben das durchaus in Pilotprojekten jetzt auch realisiert, wie eben eine Wärmepumpe idealerweise gesteuert werden kann, wie eben ein Heimspeicher gesteuert werden kann, dass er sich in den Nachtstunden entlädt, weil da werden wir in Zukunft den Strom brauchen und der dann genau zwischen 10 Uhr vormittags und 14 Uhr am Nachmittag idealerweise genau zur Spitzenzeit der PV-Erzeugung aufgeladen wird, weil da nimmt uns auch die Spitze weg. Das heißt, da brauchen wir dann auch weniger Netze ausbauen, weil das nicht alles rückspeist ins Netz. Oder das Auto eben genau in der Zeit stärker geladen wird. Also alle diese Aspekte, die wir teilweise schon können, intelligent auch anzusteuern, und um das geht's, da haben wir einfach noch echte Defizite. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt daran arbeiten müssen, um ein möglichst leistbares Stromsystem in der Zukunft zu haben, das aber genauso sicher ist, wie wir es heute gewohnt sind.
Ich würde zum Abschluss vielleicht noch einmal zum Thema Blackout zurückkommen, jetzt auch mit Blick auf Österreich. Jetzt haben wir, wie lange hat das in Spanien gedauert? Ich glaube, 24 Stunden. Die APG übt das ja, also diese Ernstfälle, glaube ich, sehr regelmäßig. Was sind da typische Bedrohungslagen, die da geprobt werden? Und wenn es dann doch einmal soweit ist, wie lange wird es denn dauern, bis der Strom wieder fließt?
Also bei uns ist die Situation eher die, wenn wir ein Blackout sozusagen als Drohszenario sehen, dann ist es bei uns eher immer eine Überlastung einer Stromleitung. Also was wir in Europa sehen, in Zentraleuropa, sind oft die sehr, sehr starken physikalischen Flüsse, auch getrieben teilweise durch den Stromhandel, von Überschüssen an erneuerbarem Strom in Norddeutschland, PV, Windstrom auch, der dann Richtung Südosteuropa fließt und durch Österreich durchfließt, weil wir eben sehr zentral liegen. Also durch unsere durchaus schwachen Leitungen teilweise, die fast ans Limit kommen und wir alle Hände voll zu tun haben, um diese Limits eben noch abzuwehren, das Erreichen der Limits abzuwehren. Das ist unser größtes Drohpotenzial, das wir derzeit sehen. Also darum ist auch der Netzausbau schon das Gebot der Stunde, speziell im Übertragungsnetz jetzt da, die schwachen Leitungen zu ertüchtigen. Und wenn es wirklich zum Blackout kommt, und unsere Leute werden geschult an Simulatoren, also wir haben hier ein Simulatortraining, wo alle Übertragungsnetzbetreiber Europas trainieren, das ist in Duisburg, das ist ein Zentrum, wo man jeden Inzident, also jeden Störungsfall einspielen kann in das System. Dort ist das gesamte europäische Stromsystem nachgebildet. Und dann müssen eben die Systemoperatoren, die bei uns auch im Dienst sind, eben beweisen, dass sie diesen Netzwiederaufbau in möglichst schneller Zeit und möglichst effizient auch abwickeln können. Aber wir proben das am Simulator. Wir haben aber auch diese Kraftwerke unter Vertrag, diese schwarzstadtfähigen Kraftwerke. Auch die müssen uns wiederum beweisen, dass sie das können. Also auch hier wird auch wirklich in Echtzeit, also physisch, das sind die Pumpspeicherkraftwerke, müssen die zeigen, dass sie ohne Strom starten können. Auch das wird da überprüft. Plus, dass wir dann auch gewisse Inseln aufbauen, also so kleine Inseln, das geht dann mit den Pumpspeicherkraftwerken sehr gut. Die Turbine wird genutzt, die Pumpe ist dann sozusagen der Verbraucher, und dann müssen die auch zeigen, dass diese Inseln auch bestehen können, dass die in der Lage sind, als kleiner Teilbereich sozusagen auch stabil zu bleiben, um eben dann in weiterer Folge auch den Netzwiederaufbau zu managen. Also am Simulator, aber auch physisch, soweit es möglich ist, ohne jetzt irgendwelche Kunden abzuschalten, wird das alles beübt. Und wir sehen uns da wirklich sehr gut aufgestellt.
Und wie lange dauert's?
Die Dauer ist, das hängt jetzt wieder von der Mannschaft ab. Wenn es ganz gut gelingt und es gibt keine Zwischenfälle im Netzwiederaufbau, schaffen sie es auch schon bis zu 10, 12 Stunden. Es kann aber auch 30 Stunden dauern. Das muss man ganz offen sagen. Das ist dann oft ein bisschen das Geschick und das Glück des Tüchtigen, dass das System stabil bleibt und dass beim Zuschalten einer weiteren Verbrauchers beispielsweise nicht, das wieder irgendwie in Schieflage kommt und dann zerfallen wieder die Teile. Das ist immer das große Risiko.
Ich frage auch deswegen, weil natürlich rund um jeden Blackout auch Warnungen und Erinnerungen an alle Bürgerinnen und Bürger ausgesandt werden, auch von der Regierung zum Beispiel. Man möge sich doch bitte vorbereiten auf den Ernstfall und auf jeden Fall so viel einbunkern, dass man 2 Wochen lang in der Wohnung campen kann. Wie ist
du,
da jetzt
du
Ihre?
Du bist offensichtlich ich bin sehr
vorbereitet.
Folgsam,
ja. Zugegebenerweise, ich habe mal eine Geschichte darüber geschrieben, da war das quasi Teil der Recherche. Was ist da jetzt eine realistische Einschätzung, welcher? Das dauert 30 Stunden. Reichen dann 3 Dosen Gulasch oder brauche ich auch in Wien einen 100 Liter Wassertank? Ist die Wasserversorgung ohne Strom möglich?
Also ich glaube, man muss dann unterscheiden ein bisschen. Natürlich, die Stromversorgung, wie gesagt, von unserer Seite sollte, ich sage es jetzt im Worst Case, schon ein bisschen nach 30 Stunden da sein. Ob dann alle Prozesse wieder funktionieren, wie es der Kunde gewohnt ist, ob dann wirklich das Handynetz wieder funktioniert sofort, ob dann vielleicht auch die Industrie wieder funktioniert, ob andere Prozesse, die man gewohnt ist, abwickeln zu können, sofort funktionieren, das ist sicher ein weiterer Prozess, weil wir wissen alle, wir sind hochautomatisiert in vielen Bereichen, und wenn einmal etwas außer Tritt fällt, das wieder in Gang zu bringen, das kann auch ein bisschen dauern. Also da muss einmal zuerst der Strom da sein, bis dann der weitere Prozess startet. Aber im Grunde glaube ich, für die Familie, für den Haushalt, auch für den Geschäftsbetrieb, würde ich sagen, wenn man jetzt ausreichend Wasser hat und man weiß ja circa, was man so im Tag an Trinkwasser vielleicht verbraucht, wenn man sich ein bisschen mehr Reserven hier lagert, wenn man dann diese Dosen kauft und die ja dann 10 Jahre halten, also dann ist auch nichts verbaut und die vielleicht zwischendurch einmal dann auch einmal als Mahlzeit einnimmt, um sich dran zu gewöhnen, ist es vielleicht auch nicht so schlecht. Also ich glaube, man kann das schon ein bisschen abschätzen, was brauche ich, um vielleicht 2 Tage zu überbrücken, vielleicht sogar 3 im schlimmsten Fall. Und wenn man das vorhält, glaube ich, ist man auf der sicheren Seite und muss sich nicht ganz große Sorgen machen. Also das ist meine Empfehlung, die wir weitergeben, ja.
Klingt jetzt aber schon so, als ob Blackouts in Zukunft dazugehören würden.
Wir sagen immer so, also wie gesagt, ich habe es versucht zu erklären, ich glaube, unsere Mitarbeiter sind wirklich sehr, sehr gut geschult in der Betriebsführung. Wir sind gut geschult im Netzwiederaufbau. Wir haben ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein und wir tun auch alles, um die Schwachstellen im Netz auszubauen, zu kompensieren mit allen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Aber ich sage immer, es ist ein hochtechnisches System, das in einer großen Transformation ist, das umgebaut wird an allen Ecken. Und gerade Baumaßnahmen, Baustellen sind immer ein bisschen riskant, wenn der volle Betrieb aufrechterhalten werden soll. Und das ist es ja, wir müssen das System umbauen und kein Kunde soll etwas spüren, dass da irgendwas nicht funktioniert. Also die Stromversorgung muss den gleichen Sicherheitsstandard haben. Und am Ende des Tages ist es ein hochkomplexes technisches System, das halt auch einen Fehler haben kann. Und wenn sich da zum ungutesten Zeitpunkt 1, 2 Fehler kumulieren, dann kann es natürlich ein Blackout geben. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit schätzen wir sehr, sehr gering ein.
Gut, das ist schon fast ein kleiner Mutmacher. Wir enden nämlich jede Folge mit einem sogenannten Mutmacher.
Den wir selbst auch nicht kennen
vorher. Genau, also den hat uns unsere Kollegin Anja Drexler vorbereitet. Und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt hinein. Yes,
yes, yes. Dass erneuerbare Energie und klimafreundliche Verkehrsmittel gut zusammenpassen, ist ja jetzt nichts Neues. Mit einem Pilotprojekt in der Schweiz erreicht das Ganze aber nochmal ein neues Level. Im Kanton Neuenburg hat man nämlich die erste Solaranlage auf einem Bahngleis installiert. 48 Solarpaneele sind auf einer Strecke von ungefähr 100 Metern zwischen den Schienen montiert. Und das Ganze wird jetzt 3 Jahre lang getestet. Das Potenzial ist jedenfalls riesig, wenn es nach dem verantwortlichen Startup Sunways geht. Theoretisch könnte man die Paneele auf dem gesamten Schweizer Schienennetz installieren. Das ist wohl noch in weiter Ferne, aber langfristig will das Startup den Energieverbrauch von den Zügen mit dem Solarstrom direkt vom Gleis decken. Yes, 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 yes.
Mut! Idee klingt nicht schlecht. Ich habe lustigerweise dieses Wochenende mit jemandem drüber gesprochen, der meinte, es gab nicht sowas, aber so ähnliche Versuche auch schon in Österreich. Da hatte man sehr Probleme mit so Steinwurf.
Mhm. Ja, ich glaube, ich kenne diese Themen auch. Man kennt ja das auch, die Asfender versucht es auf den Lärmschutzwänden auch. Auch das ist eine Option, auch bei den Zügen wäre es möglich. Das Problem davon nicht auch unterschätzen ist die Sogwirkung. Also die Züge fahren mittlerweile mit 2, vielleicht sogar schon in Zukunft 300 km/h auch auf der Weststrecke in Österreich. Und diese Platten am Boden, also da entsteht auch ein entsprechender Luftzug, also die müssen wirklich entsprechend verankert sein, weil es wäre dann hochriskant, wenn sich so eine Platte löst und dann möglicherweise einen Zug auch in irgendeine Gefahr bringt. Also es hat alles Gute, muss auch sehr gut durchdacht sein und muss dann auch technisch funktionieren. Aber die Idee ist natürlich durchaus willkommen auch, ja.
Wenn es funktioniert, dann werden wir bestimmt hier darüber berichten. Für heute war es das.
Vielen Dank fürs Kommen.
Ja,
Dank für die Einladung.
Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.